Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Gotteswort heute auf Offenbarung 1, die Verse 1 bis 3. Offenbarung 1, 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Der hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Ich beginne heute mit einer Auslegungsreihe zur Offenbarung. Es dürfte ja kaum ein anderes Buch der Bibel geben, das so eine verschiedene Wertschätzung oder eben auch nicht Wertschätzung erfährt. Für viele ist die Offenbarung einfach das Buch mit 7 Siegeln, das man am besten unberührt im Bücherschrank stehen lässt. Andere empfinden es ob seiner drastischen Ankündigungen als gruselig und machen ganz bewusst einen möglichst weiten Bogen drumherum. Dabei war die Offenbarung in den ersten 3 Jahrhunderten der Christenheit meines Wissens das meistgelesene und auch das am meisten geschätzte Buch der Bibel. Adolf Pohl schreibt, die Christen scheinen zu Anfang des 2. Jahrhunderts, also schon ganz kurz nach der Niederlegung, Verfassen der Offenbarung, kein Buch des Neuen Testaments so eifrig gelesen zu haben wie dieses, wenn man die häufigen und anerkennenden Zeugnisse aus Kleinasien, Gallien, Afrika, Ägypten, Italien und Syrien sprechen lässt. Die ältesten offiziellen Kanonverzeichnisse im 2. Jahrhundert führen alle das Buch auf. Da stecken noch interessante Details drin in diesem Satz von Adolf Pohl, Kleinasien, Gallien, Afrika, Ägypten, Italien, Syrien. Wir sehen, wo es überall im 2. Jahrhundert erstens schon Gemeinden gab. Und was für eine wahnsinnig schnelle Verbreitung dieses Buch gefunden hat, das ja erst um 95 nach Christus am Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben wurde und dann innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte im Grunde sich durch die ganze Christenheit verbreitet hat. Und auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, die ältesten offiziellen Kanonverzeichnisse im 2. Jahrhundert. Bei vielen ist ja der Eindruck, irgendwann mal bei irgendeinem Kirchenkonzil haben irgendwelche Leute willkürlich beschlossen, welche Bücher der Bibel in den Kanon der Bibel aufgenommen werden und welche nicht. Vollkommen falsch. Und da gibt es alles Mögliche wegen der Apokryphen, aus welchen Gründen angeblich die alle nicht aufgenommen wurden. Nein, man sieht, die Gemeinden selber hatten Listen mit Büchern, die allgemein schon verbreitet als Wort Gottes akzeptiert waren. Und da war eben auch die Offenbarung von Anfang an mit dabei. Und als dann irgendein Konzil zusammenkam, da hat man festgestellt, wo überall in den Kanonverzeichnissen schon was erfasst war, und hat lediglich im Grunde den Bestand, den lange überlieferten Bestand, noch einmal offiziell bestätigt. Also, die Offenbarung war am Anfang, kurze Zeit nachdem sie geschrieben worden war, nachdem der Herr diese Offenbarung geschickt hat, das meistgelesene, das meistgeschätzte Buch der damaligen Christenheit. Und das aus gutem Grund. Der heutige Leser neigt dazu, die Offenbarung vor allem als ein Buch wahrzunehmen, das die Schrecken der antichristlichen Endzeit voraussagt. Und das will man oft lieber alles gar nicht so ganz genau wissen. Denn das stört doch empfindlich eine gemütliche christliche Wohlfühlatmosphäre in einer Welt, in der es sich die meisten von uns immer noch ganz gut eingerichtet haben. Und das gilt durchaus auch für mich, denn abgesehen von dem seit Jahren tobenden allgemeinen Wahnsinn, der auch an uns nicht immer ganz spurlos vorübergeht, haben wir insgesamt noch ein gutes und angenehmes Leben. Die Christen der ersten Jahrhunderte hatten eine ganz andere Wahrnehmung und Gewichtung. Was wir als unvorstellbare Trübsal erachten, von der wir vielleicht am liebsten gar nichts wissen wollen, war für sie ein Stück weit Normalität. Und zwar vom ersten Tag ihrer Jesus-Nachfolge an. Sicher von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort in verschiedenem Ausmaß, aber es hatte ja schon mit Jesus angefangen. Den wollten die Bewohner seiner Heimatstadt Nazareth den Berg hinabstoßen und umbringen. Aber er ging mitten durch sie hindurch. Um Eskalationen zum falschen Zeitpunkt zu vermeiden, war er ohnehin normalerweise weit weg von Jerusalem, dem Zentrum jüdischer Macht, am Nordufer des Sees Genezareth, von Judäa, von Jerusalem noch getrennt durchs halbheidnische Samaria. Das hatte einen guten Grund, warum Jesus da seine Wirkung begonnen hat und dort im Wesentlichen war. Quasi in sicherer Entfernung zu Jerusalem. Und selbst dort war es nicht immer sicher genug und er musste sich gelegentlich noch weiter in den Norden zurückziehen, in die Gegend von Tyros und Sidon oder nach Caesarea Philippi. Und am Schluss ging sein Weg ans Kreuz von Golgatha, ausgeliefert in die Hände der Römer von seinem eigenen Volk. Da kommt gelegentlich Einspruch von Geschwistern, die das Volk der Juden in Schutz nehmen wollen und sagen, nein, das war ja gar nicht das Volk, das waren ja nur die Führer. Weil ich diesem Einwand immer wieder begegne, hier noch ein paar Sätze dazu. Erstens stimmt das so nicht. Auch das Volk hat sich in breiter Masse auf den Karfreitag hin gegen seinen Messias aufwiegeln lassen. Viele haben mitgemacht und viele haben geschwiegen. Das entschuldigt nicht, bis heute nicht. Aber selbst wenn es nur die Führer gewesen wären, würde das geistlich nicht viel ändern. Denn vor Gott repräsentieren die Führer das Volk. Das gehört zur biblischen Ordnung. Ich weise immer wieder darauf hin, gilt auch für die Familie. Eine Familie wird durch den Mann als Oberhaupt der Familie und wenn er nicht da ist, durch die Frau. Wir sehen das bei der Lydia, die repräsentiert. Und auch in der Reihe zur biblischen Heilsgeschichte habe ich wiederholt auf diese Tatsache hingewiesen. Noah repräsentiert seine Familie vor Gott. Sodass um seines Glaubens willen seine Frau, seine Söhne und die Schwiegertöchter mit in die Arche dürfen, obwohl nirgends etwas geschrieben steht, dass einer von denen auch gläubig wäre. Kann man vermuten, steht aber nicht da. Oder das ganze Volk Israel, das Hunderttausende und mit den dazugehörigen Fremden wohl Millionen umfasste, wurde vor Gott durch einen Mann repräsentiert, durch Mose. Und wie oft hat diese Tatsache diesem Wüstenhaufen Kopf und Kragen gerettet, dass Gott, wenn er sein Volk Israel ansah, zuerst seinen Knecht Mose sah. Das hat manchen Zorn Gottes schon mal abgemildert und der Mose hat sich für sein Volk ja auch immer wieder mächtig ins Zeug gelegt. Das gilt aber eben nicht nur zum Guten, das gilt auch zum Gericht. Wenn der Herr auf die römisch-katholische Kirche schaut, dann sieht er in diesen Tagen als erstes den Franziskus und weitere Gestalten wie den Wölki und den Marx, der zusammen mit dem Bedford Strom sich des Kreuzes auf dem Tempelberg geschämt hat. Und wenn er auf unser deutsches Volk sieht, dann sieht er als erstes Merkel, Spahn, Söder und Co. Ob ihn das begeistert, was er da sieht, ob ihn das anregt, Ströme des Segens über unser Volk auszuschütten, oder ob es ihn eher veranlasst, in den Köcher mit den Blitzen zu greifen, das mag jeder selbst bedenken. Aber es ist wichtig, ein Volk wird durch seine Führer vor Gott repräsentiert. Und dass Gott sehr wohl der Auffassung war, dass sein Volk seinen Sohn ans Kreuz geliefert hat, zeigt die weitere Geschichte mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Das war Gottes Antwort darauf. Nicht nur die jüdische Führerschaft, das ganze Volk steht seit 2000 Jahren unter dem fortlaufenden Zorngericht Gottes. Ja, leider ist es so, die ersten großen Feinde der Gemeinde Jesu waren die Juden. Wir wollen ja ein bisschen einen Hintergrund für die Offenbarung, die Geschichte vor Augen haben, in die hinein sie geschrieben wurde. Von ihnen, vom jüdischen Volk, ging die erste große Welle der Verfolgung der Gemeinde aus. Darüber berichtet sehr detailliert auch die Offenbarung. Und wo sie selbst nicht genug Druck auf die christliche Gemeinde ausüben konnten, hetzten sie die jüdische Staatsmacht gegen die Christen auf. Aber auch die Offenbarung zeigt sehr viel, fast immer zunächst mal in den ersten Jahren und Jahrzehnten, wenn die römische Staatsmacht aktiv wurde, dann nur deshalb, weil sie von den Juden aufgewiegelt worden war. Ab Nero, im Laufe der 60er Jahre, begann sich die Lage langsam zu verändern. Der Einfluss des Judentums war auch zurückgegangen. Und Nero, dieser menschenverachtende Verrückte, fand nicht nur Wohlgefallen daran, Rom abzufackeln, um es nach seinen Vorstellungen wieder neu aufbauen zu können. Übrigens ein Motiv, das unter selbsternannten Philanthropen bis zum heutigen Tag Nachahmer findet. Niederreißen und nach eigenem Geschmack und Wohldünken wieder aufbauen. Es bereitete Nero auch Vergnügen, soweit ich gelesen habe, Christen an Pfählen hochbinden zu lassen, sie mit Pech zu übergießen und als lebende Fackeln anzuzünden. Und er lustwandelte dann zwischen den brennenden Christen. Wenn wir heute über Nöte und Trübsale nachdenken, die auf uns zukommen könnten, dann reicht ein kurzer Blick in die ersten Jahrhunderte der Christenheit und wir bekommen sehr reale, sehr erschreckende Bilder gezeigt. Von Jesus-Nachfolgern, die in die Arenen geschickt wurden, um von wilden Tieren zerrissen und zerfleischt, an Kreuze genagelt, bei lebendigem Leib gehäutet zu werden und vieles, vieles mehr. Die Verfolgungen nahmen in verschiedenen Wellen durch das Römische Reich mehr und mehr zu und erreichten ihren Höhepunkt dann wohl unter Diokletian um 300 nach Christus. Ich habe schon mal erzählt, wie wir vor Jahren an der Mosel Urlaub machten, fuhren mit den Fahrrädern die Mosel entlang, stießen am Ufer auf eine kleine Kapelle und ich habe mich gefragt, was steht die da so rum? Bin da hingegangen und las auf einer Tafel, diese Kapelle wurde errichtet als Erinnerung, dass bis an diese Stelle das Wasser der Mosel rot gefärbt war vom Blut der Märtyrer, die in Trier um ihres Glaubens willen ermordet worden waren. Ich habe heute Morgen noch mal kurz geguckt, es war wohl eine Legion, in der besonders viele Christen waren, die man da abgeschlachtet hat. Und das Blut der Mosel Kilometer hinab eine ganz erhebliche Strecke rot gefärbt hat. Ich will das alles gar nicht weiter ausführen, aber es zeigt, warum die Christen damals eine ganz andere Perspektive beim Lesen der Offenbarung hatten als wir. Sie waren nicht schockiert von den furchtbaren Ereignissen, die dort erwähnt werden. Das erlebten sie quasi ohnehin jeden Tag. Ihr Blick war auf etwas ganz anderes gerichtet. Auf das Lamm mitten auf dem Thron. Auf den Herrn, der inmitten seiner verfolgten und bedrängten Gemeinde steht und sie in seinen Händen hält. Den Kampf erlebten sie jeden Tag. Aber dieses Buch sagte ihnen, der Kampf ist längst entschieden und der Sieger steht fest, Jesus Christus und sie an seiner Seite. Mit der fortlaufenden Betonung dieser Tatsache war ihnen die Offenbarung das Trostbuch schlechthin in ihrer großen Not. Und deshalb denke ich, liebe Geschwister, dass es auch für uns äußerst wichtig ist, dieses Buch wieder mit der richtigen Perspektive zu lesen und schätzen zu lernen. In den vor uns liegenden Zeiten könnte für uns sehr viel davon abhängen. Das wird den Trost dieses Buches in uns haben und Kraft und Zuversicht aus dem schöpfen, was es uns zu sagen hat. Die Botschaft empfangen und niedergeschrieben hat der Apostel Johannes ums Jahr 95 nach Christus. Er war während der Verfolgung unter Kaiser Domitian auf die Insel Patmos verbannt, nicht zu verwechseln mit Diokletian. Der Diokletian war 200 Jahre später, Domitian um 100 nach Christus. Und hier auf der Insel Patmos wendet sich der auferstandene Herr an den Apostel Johannes: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt. Als erstes wird genau beschrieben, woher die Informationen, die Johannes in der Offenbarung niederschreibt, kommen. Es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Hat er sich nicht aus den Fingern gezogen. Der Herr selbst, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, hat es offenbart und kundgetan, was in Zukunft geschehen soll. Und er wiederum, sagt uns dieser erste Vers, unser Herr Jesus Christus hat die Offenbarung von Gott, dem Vater. Die Offenbarung zeigt uns zwar wie kaum ein anderes Buch der Bibel die absolute Identität zwischen dem Vater und dem Sohn, andererseits aber auch die Unterscheidung der beiden innerhalb der göttlichen Dreieinheit. Ihren Ursprung hat die Offenbarung also in Gott Jahwe. Das ist auch hier nochmals ganz wichtig zu betonen. Mich erreichen oft Anfragen, ob denn der Gott des Alten Testaments identisch sei mit dem Gott des Neuen Testaments. Oder ob sich's bei Jahwe, dem Gott des Alten Testaments, nicht vielmehr um Satan oder einen Dämon handelt. Ein guter bibeltreuer Christ erschrickt vielleicht bei so einem Gedanken, fragte, wie das denn? Das ist ein uralter Gedanke, der schon in der Gnosis aufkam, Marzion, erstes, zweites Jahrhundert, weil die Leute die Bibel eben nicht heilsgeschichtlich verstanden haben. Und bei uns heute im Zug der Evolutionslehre, wo man nicht mehr vom Sündenfall weiß und nur die Schöpfung und die Welt anschaut, wie sie heute ist, dann sagt man ja, da muss dem Jürgen, dem Weltschöpfer, dem muss ja einiges daneben geraten sein, wenn die Welt so ist, wie sie heute ist, wenn er sie so geschaffen hat. Dass die erst durch den Sündenfall so wurde, haben die Leute nicht mehr auf dem Blick, auf dem Schirm, weil sie der Bibel nicht glauben. Und deshalb war es schon ganz früh in der Gnosis und anderen Strömungen verbreitet, dass man gesagt hat, der Gott des Alten Testaments, der hat einiges falsch gemacht, ihm ist da vieles schiefgelaufen, bis hin zu, dass man ihn in einem ganz bösen, schlechten Licht betrachtet hat und gesagt hat, der aber das Neue Testament war was ganz anderes, Jesus, kann man gar nicht vergleichen. Heute in der Esoterik ganz weit verbreitet, diese Gedanken, weil die Realität des Bösen vielfach ausgeblendet wird. Gott ist auf Liebe reduziert. Die Zorngerichte Gottes im Alten Testament bekommen diese Leute mit einem solchen Gott nicht mehr unter einen Hut, harmlose Lieblichkeit. Logischerweise nicht, denn diesen Gott harmloser Lieblichkeit gibt's auch nicht. Und dann müssen sie logischerweise auch aus dem Neuen Testament alles rausstreichen, was mit Gericht und Zorn zu tun hat. Mit der Offenbarung können sie dann auch nur noch wenig anfangen, auch klar. Aber selbstverständlich ist Jahwe, der Gott des Alten Testaments, auch der Gott des Neuen Testaments, identisch mit Jesus, dem Sohn. Das ganze Neue Testament baut auf dieser Tatsache auf. Wir halten also nochmals fest, das, was Johannes gezeigt wird, hat seinen Ursprung in Gott Jahwe. Das werden wir auch in den weiteren Kapiteln immer wieder sehen. Von Gott Jahwe geht dann diese Offenbarung an den Sohn. Wir haben eine Hierarchie der Tradition, der Überlieferung, ganz oben Ursprung Gott Jahwe. Dann kommt der Sohn, der gibt es an seinen Engel, dritte Ebene. Der gibt es an den Johannes, Apostel. Das ist nicht Endstation, fünfte Ebene sind wir alle. Denn Es heißt am Anfang, um seinen Knechten zu zeigen, was geschehen soll. Das sind wir alle. Die Botschaft soll an die Gemeinde kommen. Es handelt sich um eine Offenbarung, griechisch Apokalypsis, woher das Buch seinen deutschen Namen, Offenbarung, oder eben auch den Fremdwortnamen hat, Apokalypse, eine Enthüllung. Es wird aufgedeckt, was bisher verborgen ist. Und das ist ein geistliches, göttliches Prinzip, sagt uns zum Beispiel Amos 3, Vers 7, denn Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, offenbart hat. Er lässt uns wissen, was passiert. Nicht in allen Details, aber die Grundlinien offenbart er von dem, was geschehen muss. Es muss. Ich habe nochmal in die Übersetzungen reingeguckt, die haben, soweit ich gesehen habe, fast alle soll geschrieben. Ist eigentlich falsch. Weil im Deutschen ist soll etwas, das mit einer hohen Dringlichkeit umgesetzt werden sollte, aber es ist nichts Verbindliches, nichts Letztverbindliches. Im Griechischen steht hier aber Dei und es ist der Fachbegriff fürs göttliche Muss. Da ist etwas von Gott beschlossen und das steht fester als das Gesetz der Meder und Perser. Wenn im Griechischen steht Dei, dann ist es das göttliche Muss, da gibt es kein Ausweichen. Es muss geschehen. Es kann vielleicht aufgeschoben werden, es kann vielleicht in der Schärfe und der Art und Weise auch durch die Gebete der Gemeinde etwas abgemildert werden, aber im Grundsatz muss es geschehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist wichtig, auch im Blick auf viele esoterische Träume und Luftgespinste, die meinen, Prophezeiungen wären Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten dessen, was eintritt. Aber wenn wir uns ganz arg anstrengen und gute Schwingungen aussenden und was weiß ich was alles machen, dann könnten wir es noch verändern zum Besseren. Gigantischer Irrtum. Gottes Wort lässt nicht den allergeringsten Zweifel, was hier offenbart wird im Buch der Offenbarung. Das muss geschehen, es soll nicht geschehen, es muss, ohne Wenn und Aber. Und es wird geschehen, denn es kommt vom Thron Gottes. Und es gibt keine Macht im gesamten Universum, die aufhalten könnte, was vom Thron Gottes aus in Gang gesetzt ist. Und wenn es kommt, dann wird es schnell geschehen. Haben wieder eine nicht ganz glückliche Wiedergabe mit den Begriffen bald oder in Kürze in Vers 1, dürfte eigentlich, soweit ich sehe, falsch sein. Bald und auch in Kürze bringt eine zeitliche Nähe zum Ausdruck. Der griechische Begriff en tachei aber redet von der Schnelligkeit. Wir kennen diesen Begriff tachys ja auch im Tachometer. Das Tachometer ist der Geschwindigkeitsmesser. Es zeigt mir an, wie schnell ich gerade mit dem Auto unterwegs bin. Die Offenbarung sagt also genau vorher, was wir spätestens seit 2015 erleben. Wir sehen, was für ein brandaktuelles Buch das ist. Brandaktuell. Mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit wird die Welt, wie wir sie kannten, umgebaut und zerstört. Und wer immer noch der Meinung wäre, der würde was aus Nähten geraten wegen Unwissenheit etc., sagt immer wieder, der hat nicht begriffen, worum es geht. Es ist hier vollste Absicht am Werk. Damals, 2015, beginnend mit dem Niederreißen der Grenzen und Einschleusen von Massen an kulturfremden und letztlich wohl kaum integrierbaren jungen Männern. Wie hat Frau Merkel uns damals vorgejammert, dass man die Grenzen nicht schließen könne. Hätte man natürlich können. Die Bundespolizei stand bereit, wie man längst mitbekommen hat, aber Frau Merkel hat sie abgehalten, ihre Pflicht zu tun und die Grenzen unseres Landes zu schützen. Und sie haben sich abhalten lassen. Da gilt nochmal, was ich vorher gesagt habe. Mitmachen und Schweigen entschuldigt nicht. Sie sind mitschuldig geworden, indem sie sich haben abhalten lassen, ihre Pflicht zu tun. Niemand, auch Frau Merkel, hat dazu das Recht, sie von dem abzuhalten, wo sie verpflichtet sind. Aber sie hat gesagt, geht nicht. Und seit 2020 geht es auf einmal kinderleicht. Nicht nur zwischen den Ländern Europas, sondern sogar die Grenzen innerhalb Deutschlands konnte man schließen. Was für ein Wunder, es ging doch. Und seit 2015 treiben die Herrschenden gefühlt jede Woche eine Sau nach der anderen durchs Dorf. Man kommt gar nicht mehr mit. Ich rufe uns das so in Erinnerung, weil genau davon redet die Bibel an dieser Stelle. Entachei, mit einem Affenzahn, mit atemberaubender Geschwindigkeit wird es geschehen. Selbst wenn man sich jeden Tag 24 Stunden mit dem ganzen Wahnsinn befassen würde und nähme noch die Nacht dazu, man käme nicht mehr mit. Man hätte trotzdem nicht die Kraft und die Zeit, sich mit allem Irrsinn auseinanderzusetzen, mit dem die Menschen weltweit und in ganz besonderem Maße in Deutschland getrieben, gehetzt, terrorisiert und viele existenziell und gesundheitlich ruiniert werden. Allein die letzten 12 Monate, wenn wir zurückdenken, wer hätte sich vor einem Jahr in seinen schlimmsten Albträumen ausmalen können, dass unsere Welt mit solch brachialer Gewalt in so atemberaubender Geschwindigkeit verwüstet wird. Dass die im Grundgesetz verankerten Grundrechte de facto keinem Pfifferling mehr wert sind. Ich erinnere mich, und ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, als China anfing mit dem Lockdown, ganze Städte, Millionen Städte abriegelte, was haben unsere Medien und Politiker gesagt? Wäre in Deutschland völlig unmöglich. Begründung, lässt das Grundgesetz nicht zu. Glasklarer juristischer Tatbestand, lässt das Grundgesetz nicht zu. Punkt. Ausrufezeichen. 3 Ausrufezeichen. Und wenige Wochen später war das Grundgesetz keinen Pfifferling mehr wert. Und keiner in Politik und Medien hat sich darüber aufgeregt, dass die zentralsten Säulen unserer Gesellschaft atomisiert und vernichtet werden. In atemberaubender Geschwindigkeit. Den ganzen übrigen Wahnsinn will ich im Detail gar nicht aufzählen. Entachei, mit dem Affenzahn, mit brutaler Geschwindigkeit, sagt die Bibel gleich am Anfang der Offenbarung, werden sich die Dinge am Ende der Zeit überschlagen. Und wir sind, soweit ich das sehe, schon mittendrin in dieser Zeit, in der die endzeitlichen Ereignisse gewaltig Fahrt aufnehmen. Uns bläst der Fahrtwind spürbar um die Ohren. Und ich gehe davon aus, ich behaupte das nicht mit Gewissheit, sondern als ganz persönliche Einschätzung, dass wir den endzeitlichen Rubikon überschritten haben, dass es keine signifikanten Verzögerungen mehr geben wird, sondern die Geschwindigkeit der satanisch menschenverachtenden Bosheit weiter zunimmt. Ich höre das auch von verschiedenen Quellen, die recht gut informiert sind, die sagen, diejenigen, die träumen, es wird wieder, wie es mal war, liegen komplett falsch. Es ist von den Unrechtherrschenden beschlossen, dass wir in eine neue Normalität, in eine ganz andere Welt mit ganz anderen Regeln hineingetrieben und gezwungen werden. Ich bete deshalb seit einem Jahr zwar noch darum, dass Jesus so weit nach seinem göttlichen Plan möglich das Böse bremst und ihm so wenig wie möglich gelingen lässt, aber gleichzeitig sein Kommen beschleunigt und die Zeit des Bösen verkürzt. Entachei redet also von der Schnelligkeit der Ereignisse. Einen anderen Aspekt bringt Vers 3 zum Ausdruck, denn die Zeit ist nahe. Steckt das griechische Wort engys drin, kann man sich gut merken mit eng. Ob es eine Sprachverwandtschaft gibt, weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber man kann es gut merken. Engys ist das gleiche wie das deutsche eng, da geht es wirklich um Nähe. Und da geht es in der Tat darum, dass uns etwas eng, ganz nah auf den Pelz gerückt ist. Und die Zeit ist damals auch schon vor 2000 Jahren insofern nahe, als diese Dinge ja schon beginnen zu geschehen, während Johannes das sieht und niederschreibt. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit hat Paulus schon 40, 50 Jahre vorher geschrieben, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, regt sich schon. Der antichristliche Geist wirkte damals schon. Was Johannes offenbart, gilt nicht erst für uns heute. Seine Botschaft ist auch für die Gemeinden zu seiner Zeit ganz aktuell. Was offenbart ist, gilt der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Überall, wo die Gemeinde mit der Wirklichkeit des Bösen konfrontiert ist, wo sie darunter leidet, wo sie davon verfolgt wird, wo sie vielleicht auch nah am Verzweifeln ist, sind diese Tatsachen wichtig, von denen die Offenbarung redet. Und Johannes als letzter Apostel Jesu ist zugleich der irdische Bürger und Zeuge dieser Botschaft, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Als letzter lebender Apostel ist Johannes die Autorität der damaligen Christenheit und er berichtet als Augenzeuge. Wenn wir vielleicht staunen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Offenbarung verbreitet hat, mit welcher Autorität sie ausgestattet war, wie interessiert man sie gelesen hat, hat das sicher mehrere Gründe. Zum einen die historischen, auf die ich hingewiesen habe. Aber wir können es uns wahrscheinlich heute kaum ausmalen, was für eine Autorität der Apostel Johannes als der letzte lebende Apostel in seiner Zeit noch hatte. Er war der Einzige, der mit Jesus am Tisch saß, im Abendmahl, der noch lebt als Apostel, der es bezeugt. Viel mehr als ein Papst der katholischen Kirche. Es war die unangefochtene, von Jesus selbst eingesetzte Autorität. Und er hat jetzt das Wort des Herrn, was geschehen soll. Es ist ein zuverlässiges Wort und es ist ein wichtiges Wort. Deshalb sagt der Herr, glückselig ist der Lesende und die Hörenden der Worte der Prophetie und die Bewahrenden dessen, was darin geschrieben steht. Ich habe es bewusst im Deutschen holprig, aber dem griechischen Partizip entsprechend wiedergegeben, denn ich betone es immer wieder, das Partizip bringt ja zum Ausdruck, was man ständig und regelmäßig tun soll. Das, was Johannes offenbart wird und was er an uns weitergibt, soll ständig von uns gelesen, gehört, bedacht, bewahrt werden, damit es fortlaufend unser Denken und Handeln prägt. Also unser ganzes geistliches Denken soll durchdrungen sein von diesen Tatsachen, von diesen Bildern, von diesen Verheißungen, die die Offenbarung uns gibt, vom Blick nach vorn auf unser Ziel und auf den Thron, der ganz oft vorkommt. Von hier kommt Trost, Hoffnung, Glaubenszuversicht. Und ich greife damit auch schon auf den Vers 4 voraus, wo wir den nächsten Sonntag weitermachen, so Gott will und wir leben. Johannes an die 7 Gemeinden. Es gibt ja auch im christlichen Bereich Theorien und Behauptungen, dass die Offenbarung gar nicht für die Gemeinde Jesu, sondern für die Juden bzw. das Volk Israel geschrieben sei. Das können wir ganz getrost ins Reich der Mythen und Märchen verweisen. Der Herr Jesus selbst sagt es ja ausdrücklich ganz anders. Die Offenbarung ist eben nicht an die 12 Stämme Israels gerichtet, sondern ausdrücklich an die 7 Gemeinden. Ganz unabhängig von der Frage, wann die Gemeinde entrückt wird und wie viel sie dann am Ende der Zeit von diesen Ereignissen noch durchleben muss, die in der Offenbarung angekündigt werden, die Kämpfe sind im Grundsatz seit 2000 Jahren dieselben. Die Offenbarung kündigt bezüglich des Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem lebendigen Gott und Satan, nichts grundsätzlich Neues fürs Ende der Zeit an. Das Besondere, das sie behandelt, ist lediglich, dass sie von der ultimativen Zuspitzung dieses Kampfes in den allerletzten Tagen berichtet. Allerdings müssen wir sehen, unvorstellbar grausame Zuspitzungen dieses Kampfes gab es auch in den vergangenen 2000 Jahren immer wieder. Und deshalb gab es ja auch in der Vergangenheit immer wieder Phasen einer extremen Naherwartung, wo wo die Christenheit der Meinung war, noch schlimmer kann es gar nicht kommen. Jetzt muss unser Herr bald erscheinen. Und auch der Blick aufs Ziel war immer derselbe. Das Wissen, das Böse ist besiegt. Es naht der Tag, an dem dieser Sieg über alle Mächte der Finsternis offenbar wird. Was die ganze Welt rund um den Globus erkennt. Und damit auch unsere Herrlichkeit offenbar wird. Wo alles Leiden, wo alle Not ein Ende hat. Und der Blick auf diesen Tag gab der verfolgten Gemeinde Kraft und Zuversicht und soll das auch bei uns heute tun. Denn wir wissen, dieser Tag ist nahe. Das erfüllt unsere Herzen mit Freude. Amen. Ich bete mit uns. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns immer wieder in deinem Wort den Blick aufs Wesentliche richtest. Wir haben wohl alle damit unsere Schwierigkeiten hier, ganz besonders in Deutschland, in denen wir seit Jahren und Jahrzehnten seit den Schrecknissen des Zweiten Weltkriegs und der Zeit danach in einem Wirtschaftswunderland leben durften. Und auch wenn in der Vergangenheit nicht alles nur Eitelfreud und Sonnenschein war, insgesamt haben wir in einem unvergleichlichen historischen Wohlstand gelebt, in Frieden, in Unangefochtenheit. Und jetzt erleben wir, dass uns das alles Zug um Zug genommen wird. Und viele, auch viele in der Gemeinde, in deiner Gemeinde, haben Schwierigkeiten damit und leicht fällt es vermutlich keinem einzigen von uns, uns an diese Gedanken zu gewöhnen. Aber durch dein Wort, Herr, lenkst du uns gerade in solchen Zeiten den Blick aufs Wesentliche. Den Blick aufs Ziel, dass egal wie groß manche Not sein mag, werden mag, die kommt, die wir durchschreiten müssen, bis wir das Ziel erreicht haben. Aber das Ziel steht fest. Und lenke uns auch in der kommenden Woche, lenke uns für die ganze vor uns liegende Zeit den Blick täglich und stündlich und fortlaufend fest auf dieses Ziel. Du, der kommende Herr, und unsere ewige Herrlichkeit bei dir. Und schenk, dass doch noch viele andere sich in dieser Zeit einladen lassen, die noch vorhandene Zeit der Gnade nutzen, sich deinem Wort zu öffnen, alle esoterischen und sonstigen schwärmerischen Träume und Ideen fallen lassen und sich ganz auf deine Wahrheit einlassen und ewiges Leben, Vergebung der Sünde, Heil in dir finden. Darum wollen wir dich bitten. Und dass du weiterhin nicht nur um unsere Gemeinde und unsere Gottesdienste bewahrend, segnend deine Hände hältst, sondern soweit es möglich ist, auch weiter um unser deutsches Volk und Vaterland, all die Menschen, die hier leben, dass du uns, so gut es noch möglich ist, nach deinem Willen vor dem Bösen bewahrst und deinen Segen erfahren lässt. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.